Das neue preußische Sonntagsblatt der Kreuzritterin. Die neue preußische Zeitung, ein Blatt, welches wir besonders lieben, dem wir unsere ganze Aufmerksamkeit schenken, lässt seit dem 17. diesen Monats eine wöchentliche Zugabe auf Löschpapier erscheinen. Unsere Leser werden begreifen, dass diese löschpapierende Zugabe nicht anders heißen kann als Neues preußisches Sonntagsblatt. Den Titel dieses Sonntagsblattes schmückt ein etwas heruntergekommener, gerupfter Adler, der sich mit einer Schlange amüsiert. Die Schlange scheint ein sehr anständiges Tier zu sein. Augenblicklich liegt sie zwar zu unterst, aber wir bitten unsere Leser, die Hand aufs Herz zu legen und uns zu gestehen, ob der arme Adler nicht trotz alledem in einer ganz verzweifelten Position ist. Ein einziger derber Schlag mit dem Schwanze und der Vogel ist tot. Armer Adler, scheußliche Schlange. Die erste Nummer des Sonntagsblattes hat uns mehr Vergnügen gemacht, als der Herr Verfasser vielleicht denkt. So etwas liest man nicht alle Tage. Und wenn alle Politiker der Welt ihre Köpfe zusammensteckten, sie brächten noch keine erste Nummer des neuen preußischen Sonntagsblattes zustande. Ja, wahrhaftig, das Sonntagsblatt der Kreuzritterin ist die Odyssee des Ministeriums Manteuffel. Wir bitten unsere Leser um Andacht, um sehr viel Andacht, denn wir werden den ersten Artikel des Sonntagsblattes wörtlich folgen lassen. »Lieben Landsleute«, ruft das Sonntagsblatt aus, »wir leben in einer seltsamen Zeit heuer, und es ist notwendig, dass auch ihr, die ihr euch sonst um die große Welt eben nicht bekümmert, dass auch ihr jetzt immer wisst, was im Lande passiert, was die Glocken geschlagen hat. Darum will ich euch alle Woche einen Bogen schicken, auf dem schwarz auf weiß, kurz und erbaulich zu lesen sein soll, was unser König macht, was die Preußen treiben, wie es in Berlin steht und im übrigen Deutschland. Ferner soll darauf stehen, wie sich der Kaiser von Russland befindet und die englische Königin und der Spanier und der Großtürke und so weiter, die ganze Geschichte, wie sie die ganze Woche hindurch, vom Sonntage bis zum Sonnabend, passiert ist. Gesegnete Mahlzeit. Wenn euch das recht ist, so wollen wir den Bogen Neues preußisches Sonntagsblatt nennen, weil es für gute Preußen geschrieben ist, das heißt für Preußen, die fest zu ihrem Könige und Herrn halten, und weil ihr es immer sonntags zu lesen bekommen sollt. Nun denn, ihr lieben Landsleute, da habt ihr den ersten Bogen, das erste preußische Sonntagsblatt. Gefällt euch die Sache, so bleiben wir weiter zusammen und werden, denke ich, recht gute Freunde werden. Gott segne den König, unseren Herrn. Und nun vorwärts, Marsch, mit Gott für König und Vaterland. Vive la Bagatelle! Im lieben Vaterlande sind in der letzten Zeit gar wichtige Dinge passiert. Ihr wisst's wohl, dass der König der Nationalversammlung, die in Berlin unnütz das Geld des Landes verzehrte und die Gesetze nicht zustande brachte, befahl, nach Brandenburg zu gehen, dass etwa 200 der Abgeordneten dem Könige nicht gehorchen wollten und verlangten, der König solle seine jetzigen Minister Knall und Fall absetzen und die Nationalversammlung in Berlin lassen, sonst wollten sie machen, dass keine Steuern bezahlt würden im ganzen Lande. Aber so schießen keine Preußen nicht, keine Böcke nicht. Der König schickte den alten Wrangel nach Berlin mit den Garden, ließ die Bürgerwehr entwaffnen, den Saal der Nationalversammlung zuschließen und somit hatte die Geschichte ein Ende. Zwar waren die ungehorsamen Abgeordneten sehr böse darüber, kamen in einigen Wirtshäusern zusammen und ließen einen Zettel drucken, auf dem sie erklärten, das Land solle keine Steuern mehr bezahlen. Aber kein braver Preuße kehrte sich an den Zettel, als nur in Breslau, in Schlesien und an noch ein paar Orten machten die Juden und andere Feinde des Königs Spektakel, über den die Soldaten bald Herr wurden. Nun feierte der König seine silberne Hochzeit mit der Königin und empfing aus allen Teilen des Reiches so viele Gaben der Liebe, dass er wohl merken konnte, dass die Preußen die Alten geblieben, mit Kron und Schweif und alledem, trotz aller Bemühungen der Republikaner. Am 27. November kam denn die Nationalversammlung nach Brandenburg, und nach fanden sich auch die meisten der ungehorsamen Abgeordneten ein, die 3 Taler Tagelohn schmeckten doch gar zu gut. Bitter. Als aber sich diese Menschen auch in Brandenburg dem Könige feindselig zeigten und ihre alten Stänkereien anfingen, da riss endlich auch dem gütigen Herrscher die Geduld. Er sagte: »Ich habe meinen Preußen viele Freiheiten versprochen. Ihr wollt die Gesetze darüber nicht machen? Marsch, geht nach Hause, mein gutes Volk soll nicht länger warten.« Darauf wurde am 5. Dezember die ganze Nationalversammlung nach Hause geschickt, und der König gab uns eine Charte, nennt man das heißt ein großes Gesetz, in welchem alle die vielen Freiheiten festgestellt werden, die das preußische Volk künftig haben soll. Wir müssen dem Könige sehr dankbar sein für diese Charte, denn er gibt uns darin viel mehr Freiheiten, als uns eigentlich gut sind. Vollkommen einverstanden. Zweierlei aber macht mich traurig bei diesem großen Geschenk. Erstlich, dass die Juden und Demokraten doch noch nicht zufrieden sind, sondern immer noch mehr haben wollen. Zweitens aber, dass diese schlechten Kerle überall die Freiheiten missbrauchen werden. Denkt euch mal, jetzt kann jeder drucken lassen, was er will. Pressfreiheit nennt man das. Nun passt mal auf, was die Revolutionsmacher jetzt für schändliche Lügen in die Welt schicken werden. Nehmt euch in Acht, dass ihr nicht angelogen werdet an allen Ecken und Enden. Seht, ich bin traurig, dass unser König so gut gewesen ist. Man weine. Die Ränkemacher im Lande werden's ihm mit Undank lohnen. Wir aber, wir wollen nun erst recht zu unserem Herrn halten, mit Gut und mit Blut, in Not und in Tod. Sonst ist's im Ganzen jetzt ruhig und still im lieben Preußenlande und absonderlich in Berlin, wo der alte, tapfere Wrangel mächtig auf Ordnung hält und zum Rechten sieht, was ihm alle vernünftige Leute herzlich Dank wissen. Schwerter geschliffen, Kugel im Lauf. In Österreich, wo die Juden und Wiener Studenten im Oktober eine abscheuliche Revolution gemacht haben, ist jetzt auch wieder Ordnung. Gott sei Dank. Der tapfere Feldmarschall Fürst Wendische Krätze, hat Wien mit Sturm erobert, die Rebellen beim Kopf genommen und einige zum wohlverdienten Exempel totschießen lassen. Das hat gezogen. Seitdem mucksen die Herren Demokraten nicht mehr, denn Courage haben sie alle miteinander nicht. Der gute Kaiser Ferdinand aber, der alles getan hatte, was das Volk verlangte, doch mit so schnödem Undank belohnt wurde, der hat in voriger Woche seine Krone niedergelegt, und der junge Erzherzog Franz Josef, seines Bruders Sohn, ist Kaiser geworden an seiner Statt. Die österreichische Nationalversammlung ist auch nicht mehr in Wien, sondern in dem Städtchen Kremsiehe, was eine Stadt ist, ungefähr so wie unser Brandenburg. Fürst Wendische Krätze, aber ist mit seinen Soldaten gegen die Ungarn gezogen, um die zur Raison zu bringen, denn die haben mit den Wiener Rebellen unter einer Decke gesteckt und falsches Spiel gespielt. Jetzt werden sie bald verspielt haben. In Deutschland ist's jetzt auch wieder besser. Seit die Republikaner gesehen haben, dass Preußen und Österreich ernst machen, sind sie überall mäuschenstille geworden. In Frankfurt wo der Deutsche Reichstag ist, sehen sie endlich ein, dass es ohne den König von Preußen nicht geht, dass ihre ganze Sache nichts ist ohne Preußen. Wenn wo Spektakel ist, gleich schreien sie nach preußischen Soldaten. Wenn kein Geld mehr da ist, gleich rennen sie nach Berlin und holen sich eine Tasche voll preußischer Taler. Und nun wollen sie unseren König zum deutschen Kaiser machen. Immerhin, ich kann's ihnen nicht verdenken. Wir aber bleiben gute Preußen und behalten unseren König, wenn er auch nebenbei deutscher Kaiser oder König ist. Es lebe der König! In Sachsen ist eine Stadt, heißt Leipzig. Dort haben die Feinde des Königs das Bild eines gewissen Robert Blum, der auch Demokrat war und in Wien als Anführer der Empörer erschossen wurde, in eine Kirche getragen, haben es an die Kanzel gehängt und der Pastor hat müssen eine Predigt halten. Dann haben sie das schöne Lied vom Dr. Luther, »Eine feste Burg ist unser Gott«, gesungen. Wie gefällt euch das, Landsleute? Ist's nicht eine Sünde und Schande, solche Geschichten in einer Kirche zu treiben? Ich glaube, der selige Dr. Luther drehte sich im Grabe herum, wenn er's hörte. In Bayern, wo das bayerische Bier gebraut wird, ist jüngst Kindtaufe beim König gewesen. Da hat unser alter, tapferer Prinz Wilhelm, der Onkel unseres Königs, der Vater von der bayerischen Königin ist, Gevatter gestanden und ist recht lustig gewesen. Aber auf die Freude des wackern Prinzen ist bitteres Leid gefolgt, denn als er heimkehrte vom Kindtaufschmause, ist sein jüngster Sohn, der Prinz Waldemar, in Münster todsterbenskrank gewesen. Armer Waldemar! Doch ist glücklicherweise die Gefahr jetzt vorüber. Dieser junge Prinz Waldemar ist derselbe, der vor 2 Jahren so tapfer mit den Engländern gegen die wilden Völker in Ostindien gefochten hat. Weit davon ist gut vorm Schuss. Beim Könige von Württemberg und beim Herrn Großherzoge von Baden und beim Herrn Herzoge von Nassau sieht's traurig aus alleweile. Das Geld ist dort ganz alle geworden, und die Einkünfte des ganzen Landes sind Heidi. Ach, das Geld ist nur Chimäre. Dort haben nämlich seit dem März die sogenannten Volksfreunde und Freiheitsmänner regiert, und weil sie das Ding nicht verstanden haben, ist's Geldchen alle geworden, und die Leute dort müssen nun neue Steuern bezahlen. Das kommt dabei raus, wenn diese Volksmänner regieren. Na, bei uns in Preußen ist's noch gnädig abgegangen. Gott weiß aber, was draus geworden wäre, wenn Herr Hansemann Pinto, länger Minister über die Finanzen, das heißt über die Staatseinkünfte geblieben wäre. Die württembergischen, badischen und nassauischen Hansemänner haben sehr toll gewirtschaftet.